Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Die Kritik an RWE ist deutlich. Die hohen Gewinne fallen RWE förmlich in den Schoß. Vor dem Hintergrund von Zehntausenden Toten in der Ukraine und einer Energiekrise, die Millionen Menschen in die Energiearmut treibt, sind diese Milliarden geradezu obszön. So wörtlich die Umwelt- und Menschenrechtsorganisation Urgewalt angesichts der Halbjahresbilanz des Energiekonzerns. Die RWE-Bilanz ist ein Thema in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem unsere Serie über den Fachkräftemangel fortsetzen und heute auf die Flüchtlinge aus der Ukraine und die Eingliederung in den deutschen Arbeitsmarkt schauen und auch über die Lage der angestellten Ärzte informieren. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Zunächst aber beschäftigen wir uns mit der Pressekonferenz, zu der Bundeskanzler Scholz für heute eingeladen hatte und auf der natürlich auch wirtschaftliche Gesichtspunkte zur Sprache kamen, von Energiekrise bis hin zu Steuerentlastungen. Mehr dazu aus unserem Hauptstadtstudio von Jörg Münchenberg.
Die Hauptbotschaft des Kanzlers war deutlich. Es wird schwierig, die Herausforderungen sind groß, aber sie sind beherrschbar. Und zweite wichtige Botschaft, auch angesichts steigender Energiepreise und Lebenshaltungskosten, die Regierung, sie steht bereit.
Wir werden neben dem notwendigen Energiesparen, das wir alle machen, damit wir gut durch diese Zeit kommen, und den Entlastungsmaßnahmen, die wir für die Bürger und Bürger bisher ergriffen haben, auch weitere ergreifen müssen. Und dazu ist die Regierung auch fest entschlossen. Ich habe das zusammengefasst mit der Formulierung, you'll never walk alone. Wir werden alles dafür tun, dass die Bürgerinnen und Bürger durch diese schwierige Zeit kommen.
Es wird also ein drittes Hilfspaket geben, dessen Konturen zumindest erkennbar sind. Eine große Wohngeldreform sowie Heizkostenzuschüsse, von denen auch Rentner und Studenten profitieren sollen. Aber eben auch steuerliche Entlastungen, Stichwort Bekämpfung der sogenannten kalten Progression durch eine Erhöhung des Grundfreibetrages und der Anpassung der Einkommensteuertarife. Und im Gegensatz zur harschen Kritik von SPD und Grünen nahm Scholz Finanzminister Christian Lindner, FDP, heute ausdrücklich in Schutz.
Der Finanzminister hat seinen Beitrag zu den notwendigen Überlegungen dazu gestern vorgestellt. Ich finde das sehr, sehr hilfreich, weil wir ja ein Gesamtpaket schnüren müssen, das alle Bevölkerungsgruppen umfasst.
Auch sonst gab es heute reichlich Rückendeckung für die Positionen der FDP, die bisweilen gerade bei SPD und Grünen für viel Frust gesorgt haben. Etwa die Verpflichtung der Ampel zur Einhaltung der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse ab dem kommenden Jahr. Das sei machbar, auch trotz eines geplanten dritten Entlastungspakets, stellte der Bundeskanzler heute klar.
Wir gehen davon aus, dass wir unsere Vorstellung in dem finanziellen Rahmen bewältigen können, der uns bisher zur Verfügung steht. Wir müssen natürlich ausgehen von Entwicklungen, die wir vorhersagen und prognostizieren können. Aber ich habe sehr unterstützt, dass wir einen Haushaltsentwurf als Bundesregierung vorlegen, der für 2023 sich an die Regeln des Grundgesetzes hält.
Trotz der weiterhin angespannten Energieversorgungslage zeigte sich Scholz auch heute an dieser Stelle halbwegs optimistisch. Er habe schon frühzeitig in seiner Funktion als Hamburger Bürgermeister für den Bau von Flüssiggasterminals geworben, betonte der Kanzler. Und die geplanten Anlagen in Wilhelmshaven und Brunsbüttel würden rechtzeitig fertig, dank der jahrelangen Vorplanungen.
Die ersten Flüssiggasterminals werden am Beginn des nächsten Jahres in diesem Winter angeschlossen. Wir sind da mit unglaublichem Tempo unterwegs und wir versuchen, möglichst viele davon zu etablieren, sodass wir in eine Situation kommen, wo wir sagen müssen, wegen der Weltmarktlage ist es vielleicht etwas teuer, Gas zu beschaffen, aber wir werden immer genug kriegen.
Schmallippig zeigte sich der Kanzler dagegen bei Fragen zur sogenannten Cum-Ex-Steueraffäre um die Hamburger Warburg Bank. Dabei wurden Aktienpakete hin und her geschoben und stattliche Steuerrückzahlungen erzielt, obwohl die nie vorher bezahlt wurden. Zunächst hatten die zuständigen Finanzbehörden jedoch nicht reagiert. Er aber habe zu diesem Skandal alles gesagt, erklärte Scholz.
Wir haben eine Situation, wo jetzt 2,5 Jahre versucht worden ist, etwas zu identifizieren, was es nicht gibt, nämlich eine politische Einflussnahme auf diese Entscheidung.
Weshalb bei der anstehenden neuerlichen Befragung im Untersuchungsausschuss der hamburgischen Bürgerschaft zumindest vom Bundeskanzler keine neuen Informationen zu erwarten sind.
Jörg Münchenberg über die wirtschaftlichen Gesichtspunkte der Pressekonferenz von Bundeskanzler Olaf Scholz. Ob in Krankenhäusern, Alten- oder Pflegeheimen, über die Arbeitsbelastung von Pflegerinnen und Pflegern haben wir viel berichtet, weil hier auch viel im Argen liegt, unter anderem was körperliche Belastung, Dienstplan und Freizeitgestaltung betrifft, aber eben auch die Bezahlung. Die festangestellten Ärztinnen und Ärzte werden zwar besser bezahlt, aber wie der Volksmund schon sagt, Geld allein macht auch nicht glücklich. Auch in diesem Berufsstand sind längst nicht alle zufrieden. Das ergab eine Umfrage der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, die uns jetzt Nadine Lindner vorstellt.
Das Fazit fällt ernüchternd aus. Viele Ärztinnen und Ärzte sind mit ihren Arbeitsbedingungen unzufrieden. Es geht um Erfahrungen wie diese.
Der Stress ist dauerhaft zu hoch durch die immerwährende dünne Personaldecke. Keine Zeit, um auf Patienten tiefer einzugehen. So habe ich mir das Arztsein nicht vorgestellt.
So zitiert Susanne Juhner, Vorsitzende des Marburger Bundes, aus der Mitgliederbefragung. Knapp 8.500 Ärztinnen und Ärzte aus öffentlichen wie privaten Kliniken und ambulanten Versorgungsstellen haben mitgemacht. Die Hälfte der Befragten ist unter 40 Jahre alt. Der zweijährlich erscheinende Monitor gibt also auch Einblicke in die Sicht des Nachwuchses des Berufsstands. Hohe Arbeitsbelastung, knappe Personaldecken, hoher Verwaltungsaufwand und schlechte IT-Ausstattung, das sind die Hauptkritikpunkte. Im Fokus der Unzufriedenheit steht die Arbeitszeitbelastung, noch einmal Susanne Juhner.
Das heißt, dass 57% der Ärztinnen und Ärzte 49 Stunden und mehr pro Woche arbeiten. Als Erinnerung, das Arbeitszeitgesetz setzt ja eigentlich die Grenze bei 48 Stunden.
Im Schnitt fielen 6,2 Überstunden pro Woche an.
Traurigerweise ist es dann auch noch so, dass bei einem Viertel der Ärztinnen und Ärzte diese Überstunden, die geleistet werden, weder in Freizeit ausgeglichen werden noch bezahlt werden.
Es sei ein grundsätzliches Ärgernis, dass sich Arbeitgeber teilweise nicht an Vereinbarungen aus den Tarifverträgen zu Arbeitszeiten, Wochenend- oder Bereitschaftsdiensten halten würden, sagt Andreas Botzler, Vizevorsitzender des Marburger Bundes.
Auch bei so Obergrenzen für Nacht- oder Wochenenddienste, weil es am Ende immer noch billiger ist, die daraus resultierenden Zuschläge, sprich Strafen zu bezahlen, anstatt das Personal so vorzuhalten und einzuplanen, dass die Normen dann erfüllt werden.
Die Folge: ein Drittel der Befragten arbeitet mittlerweile in Teilzeit. Das ist eine Verdopplung des Anteils im Vergleich zum Jahr 2013. Ein Viertel der angestellten Ärzteschaft denkt zudem darüber nach, den Beruf ganz aufzugeben. Wie viele diesen Schritt am Ende gehen, kann die Ärztegewerkschaft jedoch nicht en Detail nachvollziehen. Zwei zentrale Forderungen erhebt der Marburger Bund. Erstens:
Eigentlich muss alles patientennahe Personal aus der DRG-Vergütung raus.
Anstelle der Fallpauschalen will der Marburger Bund eine Finanzierung der Vorhaltekosten in den Kliniken. Zudem müsse zweitens die Krankenhausplanung zentral durch den Bund und Länder und nicht durch einen Verdrängungswettbewerb erfolgen. Erstmals wurde auch die Zufriedenheit in der Ärzteschaft mit der IT-Ausstattung erhoben. 60% der Befragten sieht hier Mängel. Ärgernisse sind unter anderem umständliche Softwareangebote, in die die gleichen Daten mehrfach eingegeben werden müssten, was Zeit raubt. Schwierig sei teils auch der Datentransfer, mitunter eingeschränkt durch den Datenschutz. Vize Andreas Botzler über Praxiserfahrungen.
Wenn ein Patient in dem klinikeigenen Versorgungszentrum bei uns ein Röntgenbild kriegt, dann kann ich das in der Notaufnahme nur anschauen, wenn ich entweder widerrechtlich die Zugangsdaten eines Kollegen benütze, der im MVZ arbeitet, oder mir die Bilder auf eine CD gebrannt werden und ich lese sie dann wieder ein, obwohl sie auf demselben Server liegen. Also Datenschutz ist ja gut und schön, aber man kann es halt an bestimmten Stellen auch mit Sektorentrennung durchaus übertreiben.
Andreas Botzler im Beitrag von Nadine Lindner über die Lage der angestellten Ärzte aus Sicht der Ärztegewerkschaft Marburger Bund. Ideen gegen den Fachkräftemangel. Was gibt es an Konzepten? Was wird bereits umgesetzt oder ist angedacht? Damit beschäftigen wir uns in dieser Sendung seit inzwischen bereits fast 2 Wochen. Heute schauen wir auf die Menschen aus der Ukraine, die seit dem Angriff Russlands nach Deutschland geflohen sind. Zu 80% Frauen, viele mit Kindern. Für alle Geflüchteten aus der Ukraine gilt, wer Unterstützungsleistungen haben möchte, wird seit Juni nicht mehr nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, sondern als Hartz-IV-Empfänger erfasst. Und wer sich bei den Jobcentern registrieren lässt, hat Anspruch auf Qualifizierung und Vermittlung in Arbeit. Neben der Bundesagentur für Arbeit gibt es auch viele private Jobinitiativen, die sich darum kümmern, Ukrainerinnen und Ukrainer in Arbeit zu vermitteln. Viele bemühen sich auch in Eigeninitiative darum. Anja Nils hat mal nachgefragt, wie viele Menschen aus der Ukraine inzwischen auf dem deutschen Arbeitsmarkt Fuß gefasst haben.
Vor 3 Monaten sind Katja und ihre 12-jährige Tochter Olena aus dem Donbass im Osten der Ukraine geflohen. Ein engagierter Brandenburger nahm sie auf und unterstützte sie. Mit Hilfe des Internets und einer Übersetzungs-App fanden die beiden innerhalb von 2 Wochen für Katja eine Arbeit.
Ich habe hier einen Job in einem Hostel bekommen. Ich arbeite als Zimmermädchen. Das ist gut. Ich mag es. Zu Hause in der Ukraine habe ich auch in der Hotellerie gearbeitet. Zuerst als Zimmermädchen und dann als Verwalterin.
Eine Leitungsfunktion wie in der Heimat hat Katja hier nicht, obwohl sie gut ausgebildet und qualifiziert ist, wie die meisten Geflüchteten, sagt Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.
Es wird in Deutschland allerdings so sein, dass sie am Anfang sehr häufig eher einfache Dienstleistungstätigkeiten ausüben können, weil im Regelfall die deutschen Sprachkenntnisse fehlen und für qualifiziertere Tätigkeiten braucht man eben im Regelfall eben doch Deutsch.
Und weniger qualifizierte Tätigkeiten werden auch schlechter bezahlt und sind dementsprechend für gut ausgebildete Menschen wenig attraktiv, meint Diana Henniges vom Verein Moabit Hilft, die seit Wochen mit vielen Ehrenamtlichen Geflüchtete berät.
Da haben wir vom Zahnarzt bis zur Krankenpflegerin irgendwie alles. Aber die Vorstellung, dass die unsere Mangelberufe dann plötzlich decken, weil dann derjenige dann plötzlich sich als Chirurg dazu berufen fühlt, im Altersheim Hintern zu putzen. Und ich finde es auch arrogant und überheblich, wenn jemand die sprachliche Qualifikation vielleicht nicht Deutsch mitbringt, aber ein Arzt, der in der Ukraine praktiziert hat, spricht fließend Englisch.
Von den über 450.000 ukrainischen Grundsicherungsempfängern, hauptsächlich Frauen, sind 300.000 im erwerbsfähigen Alter. Davon knapp die Hälfte besucht Deutschkurse oder betreut Kinder. Rund 176.000 Menschen aus der Ukraine sind aktuell arbeitssuchend gemeldet. Erst rund 26.000 haben in Deutschland einen Job, so die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Das liege auch daran, dass die meisten eigentlich so schnell wie möglich in ihre Heimat zurückkehren wollen, sagt Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.
Also Integration verursacht immer hohe Kosten, hohen Aufwand. Also die Menschen müssen in die deutsche Sprache investieren, in Bildung, in die Anerkennung von Abschlüssen, damit die Integration möglich wird und damit sie gut verläuft. Und je höher die Ungewissheit ist, umso weniger werden sie das tun. Möglicherweise nehmen sie durchaus relativ schnell irgendwelche Jobs an, die unterhalb der Qualifikation sind. Aber in eine nachhaltige, eine langfristige Integration werden sie erst dann investieren, wenn sie Gewissheit haben, dass sie auch längerfristig hier bleiben.
Diesbezüglich hat Diana Henniges von Moabit Hilft allerdings andere Erfahrungen gemacht.
Die Leute wollen gern schnell arbeiten, die wollen gern schnell Deutsch lernen. Sie möchten sehr gern Teil der Gesellschaft sein.
Und sie möchten Hilfsleistungen nur so weit in Anspruch nehmen, wie es zum Leben für sich und ihre Kinder unbedingt notwendig ist, meint Diana Henniges. Das war auch für Katja bei ihrer Jobsuche der wichtigste Punkt.
Ich möchte unabhängig sein und nicht untätig herumsitzen. Ich will selbst Geld verdienen und ein Kind erziehen, damit sie alles hat.
Neben den Geflüchteten, die in Deutschland einen Job suchen oder bereits gefunden haben, gäbe es aber auch viele Ukrainerinnen und Ukrainer, die ihre alten Jobs in der Heimat digital von Deutschland aus erledigen und damit einen Teil ihres Lebensunterhalts bestreiten, erzählt Diana Henniges. Das allerdings sei in der Bürokratie des deutschen Hilfesystems nicht vorgesehen.
Weil die müssen dann halt vorlegen, was sie verdienen, ansonsten kriegen sie keine Sozialleistung, sie können aber keine Auszüge oder sowas organisieren. Und dann ist es dann so, dass sie ihre Jobs dann in der Ukraine aufgeben, um dann hier dann gänzlich Sozialleistungen zu empfangen, damit sie ihre Kinder versorgen können. Oder natürlich die Leute auch in eine Situation treiben, dass die dann halt anfangen, das zu verheimlichen.
Unkomplizierter müsse auch die Anerkennung von ukrainischen Abschlüssen geregelt werden. Und das Problem der Kinderbetreuung müsse schnell gelöst werden, wenn am Ende alle profitieren sollen, so Herbert Brücker.
In dem Moment, wo die Integration in den Arbeitsmarkt möglich ist, haben wir natürlich sehr viel davon, gerade weil diese Frauen sehr gut qualifiziert sind und dann wahrscheinlich mittelfristig zumindest dann auch besser qualifizierte Tätigkeiten im deutschen Arbeitsmarkt ausüben. Und davon profitieren natürlich alle Seiten. Zunächst zuallererst die Betroffenen, aber davon profitiert auch die deutsche Volkswirtschaft.
Katja möchte mit ihrer Tochter in Deutschland bleiben. Neben ihrer Arbeit möchte sie jetzt Deutsch lernen und einen Integrationskurs besuchen.
Anja Nils mit dem inzwischen 9. Teil unserer Serie über den Fachkräftemangel. Kommen wir zu einigen Unternehmensnachrichten des Tages und starten wir mit der Halbjahresbilanz des Energiekonzerns RWE. Jörg Marksteiner berichtet.
Dass ein Konzern und allzumal ein Energiekonzern freiwillig auf Geld verzichtet, das kommt eher selten vor. Aber genau das hat RWE-Chef Markus Kreber heute überraschend angekündigt. Dabei geht es um die gekürzten Gaslieferungen aus Russland. RWE musste deshalb, wie andere Firmen auch, die fehlenden Gasmengen deutlich teurer woanders nachkaufen, um die Kunden weiter zu beliefern. Diese Verluste können sich alle deutschen Energieversorger ab Oktober erstatten lassen, wenn sie dann auf alle Gaskunden umgelegt werden. Aber genau das will RWE nicht in Anspruch nehmen.
RWE ist ein finanzstarkes und robustes Unternehmen und wir erwägen daher bis auf Weiteres darauf zu verzichten, unsere Verluste aus der Gasersatzbeschaffung für diese Umlage geltend zu machen. Wir würden diese dann genauso wie die Verluste von 750 Millionen Euro infolge der Sanktionierung russischer Kohlelieferungen selbst tragen,
sagte Firmenchef Markus Kreber heute in einer Telefonkonferenz. Um welche Größenordnung es bei dem Verzicht beim Gas geht, das wollte er nicht sagen.
Wie hoch die Verluste jetzt am Ende sind, das wird davon abhängen, wie viele Lieferungen denn auch noch kommen. Insofern ist das im Moment nicht zu beziffern. Das können wir Ihnen am Ende beziffern. Aber es geht hier schon noch um einen relevanten Betrag.
Klar ist aber auch, RWE fällt der Verzicht leichter als anderen. Der Versorger bezieht nämlich deutlich weniger Gas aus Russland als etwa der Großimporteur Uniper. Und vor allem kann RWE es sich auch leisten. In nur 6 Monaten hat sich der Vorsteuergewinn in etwa verdoppelt auf mehr als 2 Milliarden Euro. Damit ist der Essener Energiemulti, wenn man so will, eine Art Gewinner der Energiekrise. Und damit natürlich auch Ziel der Forderungen nach einer Übergewinnsteuer. Der Verzicht auf die Gasumlage könnte vor diesem Hintergrund auch eine Art Investition sein, um mögliche noch schärfere Einschnitte durch eine Übergewinnsteuer zu vermeiden. Jedenfalls fällt auf, dass trotz massiv steigender Gewinne RWE die Dividende nicht erhöhen will. Stattdessen betonte der RWE-Chef heute ausdrücklich, wofür die Unternehmensgewinne auch genutzt würden.
Das Ergebnis, das wir erwirtschaften, wird der Energiewende zugutekommen. Allein in diesem Jahr investieren wir mehr als 5 Milliarden Euro. Das sind rund 30% mehr als ursprünglich geplant.
Wenn mehr Geld in Wind und Sonne und Speichertechnik fließt, profitiert am Ende davon auch RWE. Der Konzern war lange auf Kohle und Atom fokussiert, spürt aber immer stärker, was die Profite angeht, sind es mittlerweile gerade die Erneuerbaren, die zu verlässlichen Gewinnlieferanten geworden sind. Die deutschen Atom- und Braunkohlekraftwerke haben sogar in den letzten Monaten weniger als im Vorjahr verdient. Denn sie hatten ihre Produktion, ihre Strommenge schon im Voraus verkauft, als die Preise noch viel niedriger waren. Zur Sicherung der Stromversorgung in Deutschland werden im Oktober zwar wieder 3 eigentlich schon abgeschaltete Braunkohlekraftwerksblöcke im Rheinland wieder hochgefahren. Riesige Gewinne werde man damit aber wohl nicht machen, glaubt RWE-Chef Markus Kreber.
Was damit erwirtschaftet werden kann, ist ja nicht in unserer Kontrolle, sondern am Ende entscheidet die Regierung über die Einsatzmöglichkeit dieser Kraftwerke. Und es wird aus unserer Sicht auch nicht um relevante Beträge gehen.
Deutlich relevanter in Sachen Gewinn waren zuletzt neben Wind und Sonne auch Gas- und Wasserkraftwerke. Sie liefen europaweit viel öfter als gedacht, weil an vielen Stellen in Europa der Strom zwischendurch knapp geworden ist. All das machte sich am Ende auch in den Kassen der Essener Energiehändler bemerkbar.
Jörg Marksteiner über die Halbjahresbilanz von RWE. Der Siemens-Konzern ist ein wichtiger Arbeitgeber, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, beschäftigt derzeit nach eigenen Angaben rund 300.000 Menschen. Das ist schon viel Verantwortung. Ob der Konzern dieser Verantwortung auch gerecht wird, das mag sich so mancher heute gefragt haben, als der neue Quartalsbericht veröffentlicht wurde. Da gab es nämlich tiefrote Zahlen. Mehr dazu von unserem Bayern-Korrespondenten Tobias Krone.
Es ist schon ein fast denkwürdiger Moment. Seit 12 Jahren ist das nicht mehr vorgekommen beim Münchner Elektrokonzern. Doch nun rutscht Siemens zum ersten Mal in die roten Zahlen. Schmerzhafte 1,5 Milliarden Euro betrug der Verlust zwischen April und Juni. Und das liegt vor allem an einem Ableger. Siemens Energy ist inzwischen eigenständig und für Gaskraftwerke und Windenergie zuständig und hat große Probleme. Das bedeutete, der Mutterkonzern musste abschreiben. 2,7 Milliarden Euro. Wertminderung. Ein gutes Drittel der Siemens Energy-Anteile hält Siemens noch. Der Münchner Konzern will dem verlustreichen Ableger Siemens Energy erst einmal treu bleiben, um dessen langfristiges Investment in Windenergie zu unterstützen. Ein weiterer Verlustpunkt bei Siemens ist, wenig überraschend, Russland. 600 Millionen Euro trägt der Rückzug aus den Geschäften dort bisher zum Konzernverlust bei. Doch damit soll es auch erstmal gewesen sein. Im Großen und Ganzen
dürfen Sie davon ausgehen, dass weitere Cashwirkungen, negative Cashwirkungen aus Russland minimalster Natur sein dürften?
So Roland Busch. So viel zu Verlusten. Doch der Siemens-Chef blickt positiv in die Zukunft, denn in vielen Bereichen sieht man sich auf Wachstumsmärkten, etwa im Bereich Smart Infrastructure, also Gebäude- und Hardware-Technologie. Die ist vor allem in den USA gefragt, wo die Bestellungen um knapp die Hälfte anzogen. Der Ausblick für das Gesamtjahr bleibt fast unverändert, angepasst lediglich um die Wertminderung der Siemens Energy-Anteile.
Tobias Krone über den Geschäftsverlauf bei Siemens. Und ein Unternehmen haben wir noch, und das ist Disney. Denn hier gab es eine überraschende und für den Konzern erfreuliche Entwicklung, wie Katharina Wilhelm berichtet.
Der Disney-Konzern ist mit seinen eigenen Streaming-Programmen so erfolgreich wie der bisher größte Konkurrent Netflix. Zumindest was die Zahl der Abonnenten angeht. Das teilte das kalifornische Unternehmen am Mittwoch mit. Die Streaming-Plattformen Disney+, Hulu und ESPN+ kamen nämlich im Juni zusammen auf insgesamt 221 Millionen Abonnenten, so viele wie Netflix. Dies ließ die Laune bei Disney-Chef Bob Chapek steigen. Er sprach von einem exzellenten Quartal. Der Mickey-Maus-Konzern will das Angebot für seine erfolgreiche Streaming-Palette noch erweitern, mit einem Modell, bei dem auch Werbung geschaltet wird. Dieses soll zwar genauso teuer sein wie das jetzige, doch das reguläre Abonnement für Disney Plus wird künftig teurer. In den USA steigen die Preise um $3 im Monat. Offenbar geht man bei Disney davon aus, dass auch weiterhin viele Kunden bereit sind, für die exklusiven Inhalte zu zahlen. Dafür bietet Disney vor allem Star Wars und Marvel-Fans viele neue Serien. Grundsätzlich konnte das Unternehmen, zu dem auch noch die Sparten Vergnügungsparks, Kreuzfahrten, Filme und Merchandise gehören, ein Umsatzwachstum im Jahresvergleich von 26% verbuchen. Disneys Gewinn stieg um 53% auf 1,4 Milliarden US-Dollar.
Katharina Wilhelm über zufriedene Gesichter in der Disney-Chefetage. Und damit kommen wir zum Blick an die Börse, heute für uns beobachtet von Jan Plate. Herr Plate, an der Wall Street wird ja inzwischen bereits gehandelt. Wie kommen denn die Disney-Zahlen dort an?
Die Zahlen kommen gut an. Die Aktien von Disney, die springen um 6,5% nach oben.
Und wie ist die Stimmung an der Wall Street? Ist sie ähnlich wie die Stimmung hierzulande oder bewegt die Händler in Deutschland etwas ganz anderes?
Also zunächst der Blick in die USA an die Wall Street. Der Dow Jones, der verbessert sich dort um 0,5%, nachdem weitere Inflationsdaten aus den USA zu den Erzeugerpreisen weniger stark gestiegen sind als gedacht, was etwas eben an den Zinssorgen nimmt. Wobei die Anleger am deutschen Aktienmarkt sich doch ein bisschen schwerer tun. Da gibt es nach Geschäftszahlen viel hin und her bei DAX-Werten. Dazu gibt es ja gleich noch ein bisschen mehr. Und der DAX jetzt mit einem kleinen Minus bei 13.679 Punkten.
Heute setzt sich ja die Zinsdiskussion fort. Wie wirkt sie sich auf den Euro aus?
Ja, mit eben der Hoffnung auf weniger starke Zinsanhebungen in den USA kann der Euro davon sozusagen ein bisschen profitieren. Der Euro notiert bei $1,0327.
Was tut sich angesichts der Lage auf dem Aktienmarkt beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Beim Goldpreis, da geht es um $1 nach oben im Vergleich zu gestern Nachmittag. Der Goldpreis notiert bei rund $1,796. Und die deutschen Staatsanleihen, die waren heute ein bisschen weniger gefragt. Die durchschnittliche Rendite von deutschen Staatsanleihen, die steigt damit auf plus 0,81%.
Kommen wir noch zu weiteren Einzelbewegungen beim Aktienhandel an einem Tag mit vielen Meldungen wie dem Milliardengewinn bei RWE. Wir hatten berichtet, mit welchem Echo bei den Anlegern?
Ja, da geht's eben viel hin und her, eben auch bei der Aktie von RWE zwischen Plus und Minus. Im Moment die RWE-Aktie mit einem Minus von fast 1%.
Die roten Quartalszahlen bei Siemens, wie reagieren die Anleger hier?
Auch da waren sie hin und her gerissen. Die Aktie war erst im Minus heute Vormittag, aber jetzt mit einem Aufschlag von fast 1%.
Die Deutsche Telekom hebt den Ausblick für das Gesamtjahr an. Noch einmal, das hören Anleger ja meist gerne. Heute auch?
Zunächst hat das der Aktie geholfen, aber jetzt notiert die T-Aktie gegenüber gestern, mit einem hauchdünnen kleinen Plus.
Deutschlands größte Containerreederei Hapag-Lloyd hat im abgelaufenen Quartal ordentlich Gewinn erwirtschaftet. Mit Gewinn für den Aktienkurs?
Dort geht es erstmal nach unten um 6,5%. Hapag-Lloyd rechnet zwar mit einem weiter starken zweiten Halbjahr, aber es wird absehbar auch eine Entspannung der Lieferketten erwartet und damit als Nachteil für Hapag-Lloyd dann eher ein Rückgang der Transportpreise.
Jan Plate über den heutigen Handelstag an der Börse. Meine Kollegin Maja Elmenreich begrüßt Sie dann gleich ab 17.35 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute. Unter anderem mit einem Gespräch über die Nationalhymne. Und mit diesem Programminweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.